SRF 1.
Deine Mundart auf SRF 1.
So alt wie heute bin ich noch nie gesehen. Da ist eine tiefe Wahrheit drin, könnte ich unterschreiben. Sagen du jetzt Walter Depp. Und um den geht es heute. Das ist «Deine Mundart» Schnabelweit, Redaktion Michael Luisi. Mein Name ist Monika Erni. Wir stellen Ihnen das neueste Kurzgeschichtenbuch vom Mundartautor, Journalist und ehemaligen Morgengeschichtenautor Walter Depp vor. Älter werden, das ist ein Thema, das alle betrifft. Und bei diesem Thema hat man so zwei Möglichkeiten. Entweder man ignoriert es einfach und man tut es so, als sei man ewig jung, es ginge es einem nichts an. Oder man macht es wie der Mundartautor und Journalist, eben der Walter Depp. Man stellt sich dem Thema. Und er stellt sich dem auf eine besondere Art und Weise. Er hat unterdessen 170 Geschichten rund um das Thema geschrieben. Älter werden. Die Geschichten, die sind jetzt in einem Buch rausgekommen und das trägt eben den schönen Titel «So alt wie heute bin ich noch nie gesehen». Der Michael Luisi von der SRF Literaturredaktion hat das Buch gelesen und mit ihm können reden. Natürlich. Über das Älterwerden.
Walter Depp, Sie werden in diesen Tagen 75 Jahre alt. Mit welchem Gefühl gehen Sie in das Alter rein?
Ja, mit einem ganz gewöhnlichen Gefühl. Also, so alt wie heute war ich noch nie. Das ist der Titel von diesem Büchlein und so ist es. Also, man wird halt einfach älter oder die Jungen werden älter. Das ist das Leben.
Ein guter Freund von mir, der einige Bresten hat und jetzt älter wird, hat mir mal gesagt, also alt werden ist ein Seich, ich mache das nie mehr.
Ja.
So geht es Ihnen nicht?
Nein, so geht es mir nicht, weil ich bis jetzt eigentlich Glück hatte. Ich hatte das Jahr zum Beispiel eine Diagnose, die ja, furchterregend war. Ein kleiner Tumor auf der Bauchspeicheldrüse, der sich herausgestellt hat, dass er gutartig war. Ich bin wieder davongekommen und fühle mich jetzt sehr wohl.
Das Buch, das wir zusammen besprechen, ist jetzt gerade rausgekommen. Es ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Sie sind zum einen grossen Teil neu. Es gibt auch so einige drin, die es schon gegeben hat, in einem anderen Zusammenhang. Was hat Sie veranlasst, das Buch rauszugeben?
Ja, ich habe erst gemerkt, dass ich im Laufe der Jahre auch mit den Morgengeschichten im Radio immer wieder auf das Thema gekommen bin, das Thema älter werden. Und die Idee zu diesem Buch ist jetzt vom Zeitglockenverlag ausgegangen, dass man die alten Geschichten, ein paar, ja, sage jetzt mal, alte Geschichten, die gut gealtert sind, dass man die vielleicht wieder aufnimmt und daraus ein Buch macht und das ergänzt mit neuen Geschichten. Der Anstoss dazu ist nicht von mir gekommen, ist eigentlich vom Verlag ausgekommen. Und jetzt habe ich gefunden, mal, es ist ein spannendes Thema, das auch uns alle betrifft, älter werden.
Und wo ist der Reiz für jemanden, der schreibt, sich dem Thema zu nähern? Das eine, was ich mir vorstellen kann, ist, man ist in dem Moment, wo man älter wird oder älter geworden ist, auch am reifsten oder am vollsten mit Erfahrungen.
Das ist auf jeden Fall so. Und ich war Journalist ein Leben lang und hatte mit vielen Menschen Kontakt gehabt und habe gemerkt, dass alte Leute in Interviews, in Gesprächen sehr viel zu erzählen hatten, weil sie eben älter sind und ein langes Leben hinter sich haben und aus diesem Grund aus dem Vollen können schöpfen, wenn sie erzählen. Und das ist vielleicht auch bei mir jetzt der Fall. Ich habe halt, ja, viel erlebt in meinem Leben und als Journalist viel, viel spannende Begegnungen gehabt. Und daraus kann ich es schöpfen. Also, das Buch besteht dort nicht nur aus Gedanken, aus Erfahrungen, sondern aus Begegnungen, die ich jetzt wieder schildern kann.
Das Zweite, was ich mir vorstellen kann, warum über das Altersschreiben etwas Schönes kann sein, ist vielleicht die Frage, hat es etwas Tröstendes auch? Hat es etwas Versöhnendes, dass man kann sich selber mit dem Thema halt einfach auch versöhnen, indem man sich mit dem auseinandersetzt?
Das ist vielleicht schon so. Ich meine, ich kann sich auch vorflunkern. Jetzt alt werden ist ja nicht so schlimm. Also ich probiere es auch so darzustellen, dass ich immer ein bisschen Geschichten erzähle, wo man ein bisschen schmunzeln kann. Das soll man auch. Aber das Altwerden, ja, wenn man krank wird oder so, ist nicht lustig. Ist überhaupt nicht lustig. Aber solange man noch einigermaßen zu Weg ist, soll man doch auch die positiven Seiten sehen. Es ist zum Beispiel eine Geschichte von einer blinden, alten Frau, die sagt, sie möchte sich so halbwegs erinnern an früher, wo sie die Farben noch gesehen hat, was sie noch sehen konnte. Und jetzt sehe ich einfach auch bei Gedanken den grauen Himmel blau anfärben. Und das probiere ich vielleicht auch in diesem Buch hier.
Die erste Geschichte, die wir hören, heisst «Jung» und die steht auch recht am Anfang des Buches. Und was mir daran besonders gefällt, ist, dass sie sich im Prinzip im Thema «Älterwerden» über das Gegenteil anhören, also über den Blick aufs Jungsein.
Ja, ich wollte damit natürlich auch antönen, der Titel «So alt wie heute» war noch nie gewesen, betrifft auch die Jungen. Das gilt auch für Junge, nicht nur für Alte. Und ja, es ist ein Blick auf das Jungsein, vielleicht auch ein Rückblick auf mein Jungsein.
Dann wollen wir doch die Geschichte hören.
Jungsein, das Leben vor sich haben, Freunde haben, dazugehören, dabei sein, sich an den Eltern reiben, Sport treiben, sich engagieren, lehren, fragen, hinterfragen, ausloten, Neues entdecken, anecken, diskutieren, opponieren, protestieren, rebellieren, über das Ziel rausschiessen, das Leben geniessen, gesund sein, schön sein, offen sein, dynamisch sein, neugierig sein, kreativ sein, kritisch sein, solidarisch sein, belastbar sein, ungeduldig sein, halt auch mal daneben sein. Zweifeln, Zukunftsängste haben, Rückschläge verkraften, hoffen, träumen, sich aufbäumen, sich ausgeben, Verantwortung übernehmen, auf eigenen Beinen stehen, tausend Ideen haben, Zuversicht haben, Zukunft planen, etwas wagen, sich verlieben, sich sädeln, sich aufregen über das, was Alte etwa über Junge sagen und die felsenfeste Überzeugung haben, wir sind dem Alter nicht auch deren daneben. Auf die Frage nach ihrem grössten Wunsch hat eine alte Frau mir mal gesagt, wieder jung sein. Und mit diesem Wunsch, oder zumindest mit der Hoffnung, etwas langsamer älter zu werden, ist sie ja nicht allein. Es gibt nämlich massenhaft Ratgeberbücher mit Anti-Aging-Rezept, wo die Kosmetikindustrie verdient Milliarden mit Mitteln, die ihm jünger machen sollen und die jedes neue Fältchen im Gesicht subito straffen sollen. Die weltweit teuerste Anti-Aging-Creme ist eine Schweizer Kreation. Sie heisst Cell Premium Nummer 1, ist aus pflanzlichen Stammzellen von Alpenrosen, Äpfeln und Trauben gemacht. Und sie kostet im glitzerigen, silbrigen Schmuckdruckli 3'900 Franken. Sie wird nach der sogenannten Formula Phyto Cell Tech Forte produziert und als Top of Swiss Skincare propagiert. Ob sie wirkt, das habe ich noch nicht ausprobiert.
Ist das wirklich wahr mit dieser Creme?
Die gibt es, ja. Es ist in Bern eine Ausstellung zu der Thematik und dort kann man die Creme sogar sehen. Also die gibt es. Die gibt's. Sie wird dort als teuerste Creme. Und das habe ich einfach aufgeschnappt, das habe ich nicht erfunden.
Das Anti-Aging-Zeug, das kommt immer mal wieder vor. Das reizt Sie, so das Thema?
Ja, das reizt mich natürlich schon. Gut, das ist schon der Versuch, oder krampfhafte Versuch, jünger zu bleiben. Das ist etwas, das offenbar weit verbreitet ist. Und vor Jahren habe ich schon über die Frischzellentherapie geschrieben. Und alle die Leute, die das dann gemacht haben, die sind in der Zwischenzeit auch älter geworden, ja, oder gestorben. Ja. Aber es ist so ein Thema, ja, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen darüber mockiere. Anti-Aging-Handcreme. Ja, das ist doch eine Creme wie irgendein anderer, ja. Aber sie kommt einfach gut daher und lässt sich besser verkaufen. Halt.
Ich kenne sie ja schon eine Zeit, wenn wir zusammen geschafft haben in der Morgengeschichte. Sag das jetzt einfach, weil mir wieder der Sound aufgefallen ist, der Sound von ihren Geschichten. Und der hat mit Aufzählungen zu tun, mit Wiederholungen, mit Wortgleichklängen, also Silben, die einander entsprechen, Tempowechsel, eine Mittelpassage, wo es richtig abgeht, wo der ein Wort nach dem anderen kommt, und so, das ganz Rhythmische. Das ist ein typischer Valetab-Text gewesen.
Ja, ich probiere natürlich als Berner, dass ich es nicht langweilig erzähle. Oder? Dass ich vielleicht mit dem Rhythmuswechsel zwischendurch noch ein bisschen Tempo reinbringe, aber ja, zwischendurch eine Pause machen. Das ist auch wichtig beim Erzählen, dass man auch Pause macht. Das ist besser als ich. Die sind manchmal ebenso wichtig wie das, was man erzählt.
Ich meine jetzt vor allem auch, wie Sie es geschrieben haben, also dass sie sehr darauf achten, dass der Rhythmus stimmt und dass sie sehr darauf achten, dass der Klang stimmt.
Das ist bei mir schon so. Und ich habe so eine Eigenheit. Also jede Geschichte, auch jede Morgengeschichte, die 500 Morgengeschichten in diesen Jahren, wenn ich das gemacht habe am Radio, hören mit einem Reim auf am Schluss. Das ist vielleicht ein Spleen, aber übrigens Spleen, das ist auch schön, das berndeutsche Wort.
Oder Freim, ja.
Genau. Ja. Aber es ist damit auch möglich, dass die Geschichte auf eine sprachlich schöne Art abgerundet wird.
Wo entdecken Sie eine Geschichte? Wo finden Sie Ihre Geschichten?
In der Welt um mich herum. Also, ich glaube, ich war ein Leben lang Journalist und habe eigentlich das Gleiche gemacht wie so mit diesen Mundarten, mit diesen kleinen Miniaturen. Man muss halt einfach die Augen offen haben und probieren aufzunehmen, was da passiert um sich herum. Und dann stoßen wir immer auf Geschichten. Der Pedro Lenz hat mal geschrieben über mich, ich finde Geschichten, ich finde sie nicht, ich finde sie. Und das ist eigentlich sehr präzise gesagt.
Was sind Ihre Themen? Jetzt abgesehen vom Altwerden, was interessiert Sie, wenn Sie Geschichten erzählen? Wenn ist es für Sie eine Geschichte?
Also Geschichten, wo es um Menschen geht, natürlich. Das ist sicher das Primäre. Aber auch Natur ist etwas, was mich wahnsinnig stimuliert. Und ich gehe gerne in die Wälder zum Beispiel. Ich war Orientierungsläufer ein Leben lang. Und das fließt natürlich auch immer wieder ein in meine Geschichten. Also Naturbeobachtungen, aber auch das, was uns im Alltag beschäftigt, wo man vielleicht drüber stolpert, wo man, es interessiert mich auch das, wo ich unbeholfen bin, wo mir etwas nicht gelingt, und man dann überlegen, warum ist es so? Also es ist zum Beispiel eine Geschichte in diesem Buch, über, wo ich mal geduscht habe, und dann hat es einfach gespritzt, und ich habe einfach probiert, das Duschding wieder zu greifen, ist mir einfach nicht gelungen. Dabei musste ich einfach das Wasser abstellen. Ist mir nicht gelungen. Darüber habe ich eine Geschichte gemacht. Oder? Einfach Alltäglichkeiten, wo man darüber stolpert. Interessante Sachen, die ich finde, das gibt doch eine Geschichte. Mir hat letztens in einer Lesung hat mir jemand gesagt, dir, was ihr da erzählt habt, das habe ich auch erlebt. Und genau das ist ja das, was ich hier mache. Ich erzähle einfach das, was andere auch erleben, einfach in meiner Sprache. Und ich erzähle es halt. Und für die anderen ist es nachher spannend, zu lesen, was sie eigentlich auch erleben.
Also das heisst, Sie haben im Prinzip ein Gefühl dafür, was eine Situation können Sie, die Sie könnten beschreiben könnten, die ein anderer auch versteht. Wo eine Geschichte drin steckt, die ein anderer auch versteht oder auch erlebt hat.
Das glaube ich schon, ja. Und das war meine Aufgabe als Lokaljournalist. Und jetzt mit diesen kleinen Geschichten da, das ist nichts weltbewegendes. Übrigens, der Franz Hohler hat mal gesagt, das Einfache ist nicht das Simple, sondern das Komplexe, das sich nichts anmerken lässt. Das ist eigentlich noch gut gesagt. Also, man kann etwas Kompliziertes einfach sagen und etwas Einfaches kompliziert.
Dann hören wir jetzt eine weitere Geschichte aus diesem Buch und wir gehen wieder zurück zum Thema Älterwerden. Es ist eine Geschichte mit einem gegenteiligen Ansatz als die, die wir zuerst gehört haben. Wir haben zuerst den Blick vom alten Mensch aufs Junge gehört und jetzt hören wir den Blick vom ganz jungen Mensch auf den Alten.
Du bist alt, hat mir ein Grosskind gesagt. Gerade raus, einfach tätschbumm. Gerade raus, du bist alt. Und er wollte es noch genau wissen. Was ist alt? Alt ist, wenn man schon lange gelebt hat. Nicht mehr jung ist wie du, habe ich gesagt. Und dann noch überlegt, was alt sein heisst. Eben wirklich alt, nicht nur älter. Heisst Verlust, Verzicht, Vergangenheit. Oder Erfahrung, Wissen, Abklärtheit, Gelassenheit. Heisst unsicher sein, verwirrt, traurig, allein, besorgt. Oder umsorgt, betreut, gepflegt, geschätzt. Alt sein, sind das Falten, Furchen, Runzeln, Altersflecken, schwabbige Haut, weisse Haare oder keine Haare mehr, einmal dort, wo sie sollten sein. Heisst, so können ruhiger nehmen. Oder sich müssen zusammennehmen, müssen loslassen, dürfen loslassen. Sie auch mal gehen. Gehört zum Alt sein, der Rollator, der Rollstuhl, Physiotherapie, Ergotherapie, Aktivierungstherapie oder jeden Tag ein Gläschen Wein. Heisst, alt sein, in Erinnerungen schwelgen. Den Grosskind Geschichten erzählen. Gehört zum Altsein Wehmut oder Mut. Altsein, das könnte auch Prosenektuten heissen oder Spitex, Rheuma, Arthrose, Tabletten, Spital, Altersheim. Jemand, der ihm kommt, besuchen kann. Pflegende, die schauen, ob alles stimmt. Oder das komische Gefühl, dass es vielleicht mal ein Roboter übernimmt. Altsein heisst es anfangen schittern, zittern beim Twittern. Anderen zur Last fallen oder nicht mehr allen müssen gefallen. Heisst alt sein, sich auch mit dem Tod befassen. Oder endlich nachmittagelang können jassen. Das Grosskind hat es noch genauer wissen plötzlich. Warum bin ich jung und du bist alt? Ich weiss es nicht, habe ich gesagt. Aber das ist eben das Leben. Was hätte ich ihm sonst sagen sollen?
Das war eine zweite Geschichte aus dem neuen Buch von Walter Depp. Alt hat sie geheissen. Walter Depp, welche Rolle spielen Ihre Grosskinder in Ihren Geschichten? Die kommen sehr oft vor.
Die spielen eine sehr grosse Rolle. Also, wenn man das Glück hat, in meinem Alter mit jungen Leuten umgeben zu sein, eben auch mit Kindern, ist das eine riesen, riesen Chance. Also, ja, sie kommen immer wieder vor, weil sie einfach auch verblüffende Fragen stellen. Oh, Papa, warum gehen die Sterne nicht oben runter, zum Beispiel? Oder so, solche Fragen. Oder was machen die Kühe, wenn sie im Stall liegen und irgendetwas fressen und gleich nichts fressen? Oder der Vater, der sagt, ja, dass sie eben wiederkommen. Das ergibt auch eine Geschichte. Also aus einer Frage heraus, die mir ein Grosskind mal gestellt hat. Also das ist vielleicht die Aufgabe eben vom Journalist oder die Aufgabe von so einem Geschichtenschreiber, dass man eben so Sachen aufnimmt. Und Grosskind, das ist natürlich eine riesige Chance, wenn man das kann anzapfen kann, was sie einbringen. Der Rafik Shami hat mal gesagt, die Quelle vieler meiner Geschichten ist die Zunge der anderen. Und das gilt auch für mich. Das gilt eigentlich wahrscheinlich für sehr viele Schreiber von solchen Geschichten.
Es ist in Ihrem Thema jetzt noch doppelt interessant, weil die Aussicht ganz wichtig ist. Also Sie können Geschichten machen aus der Sicht von Kindern, zum Altwerden.
Ja, ja, genau.
Dann haben Sie da auch den Spiegel und eine Perspektive, die wieder ganz andere Leute anspricht, nämlich das Kind.
Ja, ja. Und Sie sind ja da sehr direkt. Grosskinder, die sagen eben, oh, Papa, du bist alt. Fertig, da gibt es gar keine Diskussion. Und es ist ja auch so.
Ja.
Ja, ja.
Wie haben Sie angefangen zu schreiben?
Also indem ich das ABC gelernt habe.
Ich meine, zum
Beruflichen. Übrigens, ein Erstklässler hat mir mal gesagt, sie will lernen lesen und schreiben, für den anderen und den Kleineren dann können, Geschichten zu erzählen. Darum habe ich viel auch angefangen zu schreiben. Und ich habe nachher in der Schule habe ich eigentlich gar nicht so gute Aufsätze geschrieben, aber dann nachher im Gymer oder ja, in der Schulzeit habe ich schon für die Zeitung ein bisschen angefangen zu schreiben, so Berichterstattungen, kleine. So habe ich angefangen zu schreiben, so bin ich drin gerasselt.
Und was war zuerst, der Journalist oder der Geschichtenschreiber?
Es hängt beides zusammen. Es ist eigentlich das Gleiche. Ich bin einfach als Mitarbeiter vom Bund, dann, von der Zeitung, bin ich zum Schreiben gekommen. Und nachher, klar, gut, was ist Geschichte? Geschichte habe ich dann später angefangen zu schreiben. Grössere Geschichte, ganz am Anfang war es vor allem Berichterstattungen gewesen über irgendetwas, über irgendeinen Anlass und so. So habe ich eigentlich angefangen. Und so habe ich mein Sachgeld eigentlich schon in der Schulzeit, im Gymnasium und so, habe ich mein Sachgeld so verdient, mit Schreiben.
Aber Sie haben eigentlich nie einen Unterschied gemacht zwischen dem literarischen Schreiben, das wir jetzt in einem Buch haben, und dem journalistischen Schreiben, das Sie ein Leben lang gemacht haben?
Ich mache keinen Unterschied, überhaupt nicht. Also, ich schreibe oder erzähle für andere irgendetwas mitzuteilen. Ob ich das als Journalist mache oder als Autor. Schriftsteller ist für mich ein allzu hohes Wort. Das ist eigentlich Wurst, das spielt absolut keine Rolle. Die Sprache, das Schreiben, ist Mittel zum Zweck.
Haben Sie Vorbilder?
Ja, also natürlich Franz Hohler zum Beispiel und der Peter Bichsel, früher der Kurt Marti, Pedro Lenz, den ich sehr gut finde und auch ja, viele andere junge Mundartautoren, die ich gerne habe. Das sind so ein meine Vorbilder. Also vor allem würde ich schon sagen, der Franz Hohler.
Der bedeutet nicht viel. Er hat ja auch den Klappentext hinten im Buch geschrieben, einen ausführlichen Klappentext und sehr fein und sehr genau. Das ist schon eine schöne Ehre.
Also das ist für mich eine Riesenfreude, dass er das gemacht hat und dass er für mich da irgendwie lobende Worte findet. Und zwar in einer unglaublich präzisen, eben Franz Hohler Art, oder, wie er das gemacht hat. Das hat mich wahnsinnig gefreut.
Der Fotograf steht zu oberst, oder? Sie sind der Fotograf, im Prinzip, ja. Der den Moment festhält.
Der Fotograf, der die Möglichkeit hat, das Bild, das er vielleicht fotografiert, auch noch ein bisschen auszuschmücken, vielleicht ein bisschen farbiger zu machen oder ein bisschen stimmiger zu machen, als der Fotograf könnte. Das ist eigentlich wieder die Möglichkeit, die der Autor natürlich hat.
Und ein Gedanke ist ja, dass Sie können wie Zeit anhalten können. Sie schauen etwas an, dann ist so ein bisschen Zeit, vergisst man, wenn man einen Moment in dieser Situation eintaucht.
Ja, es hat mir mal, bei der Lesung hat mir ein Chef von einer Firma hat mir gesagt, er tut vor jeder Sitzung so eine Geschichte aus diesen Büchern hier vorlesen. Völlig losgelöst vom Tagesgeschehen. Einfach, weil man eintaucht nachher in eine ganz andere Welt hinein, zwei Minuten über etwas ganz anderes berichtet und nachher fängt die Sitzung an. Das hat mich auch noch gefreut.
Das ist schön. Also eine von Ihren Geschichten?
Von meinen Geschichten. Die völlig nichts damit zu tun haben, mit dem, was in der Firma stattfindet.
Wie geht es weiter?
Das weiß ich nicht. Das, solange man Mann und will. Und so werde ich weiterhin vielleicht hier und da etwas schreiben. Aber im Übrigen habe ich ziemlich viel noch so Lesungen jetzt. Auch in Altersheim, Altersveranstaltungen, aber auch sonst Lesungen in Bibliotheken und so. Und das macht mir grossen Spass. Mache ich sehr gerne.
Dann hören wir jetzt zum Schluss noch einmal eine Geschichte vom und mit dem Walter Depp. Und die heisst «Reh».
Ja, sie ist ja nicht mehr wie Alben, die Schweiz. die, die ich aus dem Intercity zwischen Genfer und Bodensee gesehen habe. Es hat hier Berge, Rebberge und Gartenzwerge, Wälder und Weiden, Fabrikhallen, Lagerhallen, Mehrzweckhallen, Banken und Bänkli, Migros, Coop, Aldi, Lidl, UBS, CS, Migros, Coop. Es hat Gärten und Schrebergärten und Wintergärten, Wanderer und Jogger und Hündler, Kühe, die aus alten Badwannen Wasser saufen können, einen Schiessplatz, eine Grasröchnungsanlage, eine Kiesgrube. Dort Bauernhäuser, Futtersilo, Einfamilienhäuser mit riesigen Schmineholzvorräten und Plastikplanschbecken. Granium hat es, ein Gartenzaun, wo jemand aus Autopneu gebastelt hat. Dort Hochhäuser, Schulhäuser, Geschäftshäuser, Gewächshäuser, eine Tennishalle, Fußballplätze, Spielplätze, Parkplätze, Kräne, Kabelfässer, Röhren, Container. Die haben natürlich auch Auto, Tankstellen, Antennen, ein Friedhof, ein Autofriedhof, verspreite Brückenpfeiler. Besonders farbig ist die Schweiz unter den Brücken. «Besser leben mit Holz» steht irgendwo. Daneben ein Betonsilo, ein Bagger, eine Autobahn, Lärmschutzwänge und nachher Hotdog, Dönerkebab, Blumen zum Selberpflücken, Gewerbefläche zu vermieten. Eine Firma für Schrottverwertung. Das AKW Gösgen. Darum die Firma für Schrottverwertung. Ein Kind, das einen Drachen steigen lässt, dann wieder CS, UBS, Alpina, Hesana, Fuji, Sony, Elmoli, Kräne, Baumaschinen, Baugerüst, Arbeiter, Auto. Auf einem Plakat «Drehscheibe Zürich, ein Schritt in die Zukunft». Ist das unsere Zukunft? Der Intercity ist dem Schnellzugstempo über einen Flickenteppich vor Agglomeration Schweiz weitergefahren Richtung Bodensee. Und zwischen Uzwil und Flawil habe ich ein Reh gesehen.
Reh. Eine letzte Geschichte aus dem neuen Buch vom Journalist und Mundartautor Walter Depp. «So alt wie heute bin ich noch nie gewesen», so heisst das. Die Geschichtensammlung rund ums Älterwerden rausgekommen, ist sie beim Zeitglockenverlag. Das ist die Sendung «Deine Mundart schnabelweit». Und Sie wissen es, wenn Sie es auch schon gehört haben, da gibt es einen Briefkasten mit Worterklärungen. Und dort geht es jetzt um einen Begriff, den ich im ersten Moment schön finde und im zweiten Moment irgendwie auch nicht. Hellkarre. Hellkarre. Im Michael Luisier, immer, wo vor das Interview geführt hat, ist als erstes das Lied uns gekommen. Highway to Hell von AC/DC, Hellkarre. Ich habe dann überlegt, ja, eine Karre, die eben richtig hell unterwegs ist. So viel kann man schon sagen und das nehmen Sie ja auch an. Mit AC/DC hat das Wort Hellkarre eigentlich nichts zu tun. Es ist etwas anderes. Ich lasse sie ein bisschen rätseln. Und unterdessen hören wir Musik. Stefan Eicher und Martin Sauter, sie sagen schon mal, weiss nicht, was es ist, meinen damit aber etwas anderes natürlich.
Siehst du das dort oben? Ganz weit oben. Ganz, ganz klein. Ich weiß nicht, was es ist, aber das möchte ich sein. Ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es nicht sagen, was es ist. Spürst das da innen, ganz tief innen, ganz, ganz schwer. Ich weiß nicht, was es ist, aber da komm ich her. Ich weiß nicht, was es ist, weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, was es ist. Weißt du nie mehr, was es ist? Hörst du das dort draußen? ganz weit draussen. Ganz, ganz leis. Ich weiss nicht, was es ist. Es ist, als wäre es mies. Ich weiss nicht, was es ist. Weiss nicht, was es ist. Weiss nicht, was es ist. Vielleicht weißt du, du, was es ist. Ich weiss nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht weißt du, ob du, was es ist. Manchmal kann ich die Nacht nicht schlafen. Liege wach und finde keine Ruhe. Bring keine Augen mehr zu und schaue nervös an die Decke auf. Habe einen Haufen komisches Zeug im Kopf. Es studiert und hört nicht auf. In der Hoffnung, dass es dann Ruhe gibt, mache ich Licht und schreiben auf. Hock im Pyjama am Küchentisch und ergüsse mich verbal, bis die ganze Wahr endlich draussen ist. Du, ich glaub, ich bin nicht ganz normal. Wenn ich am anderen Morgen lese, was auf dem doofen Zettel steht, lang ich mir verstört am Kopf und frag mich, ob's mir echt noch geht. Das sei einziges menschliches Hirn, der Art viel Unsinn drin kann haben. Gib mir zu denken und ich nimm mir vor, der Zettel grad verschwindet zu lassen. Stattdessen gang ich und hänge ein Plakat auf und schreibe, kommen alle mal. Es kostet 50 Stutz und es ist voll genial. Du, ich glaub, ich bin nicht ganz normal. Und jetzt hast du das Plakat gesehen und so der Frau gesagt, schau mal, wenn der so gross auf dem Plakat drauf ist, dann ist das gewiss phänomenal. Und dann hat die Frau gesagt, da gehen wir. Das ist sicher gut, auch ja. Und jetzt müssen wir, aber bevor es dann spät ist, sofort Billett haben. Jetzt sind wir gekommen und haben da zugelassen und finden all den Stuss genial und haben noch zwei Stunden immer noch nicht genug. Du, ich glaube, ihr seid nicht ganz normal.
Nicht ganz normal singt der Blues Max am Bodensee geboren. Heute lebt er in Zürich. So, wir kommen zu unseren Mundartfragen. Die erste, die dreht sich um den sogenannten Hellkarren. Ein Transportmittel, so viel ist mal klar. Danach gefragt hat Theo Kübler aus Oberhallau. Er schreibt, Hellkerre sind früher im Klettgau von ärmeren Bauern gebraucht worden, die sich kein Ross leisten konnten. Es waren Handwege mit einem dritten Rad, das man steuern kann und wo man zum Fahren auch drauf gesessen ist. Was ein Karren ist, das sei klar in ihm, aber er möchte von unseren Experten gerne wissen, was es mit dem Hell am Anfang von dem Hellkarren auf sich hat. Simon Lütold aus der Mundart-Redaktion hat recherchiert.
Das wichtigste Recherchematerial hat Theo Kübler eigentlich schon selber zusammengetragen. Er hat nämlich Anfang Jahr in den Schaffhauser Nachrichten einen Artikel über den Hellkarren geschrieben, wo er, abgesehen vom Namen, alles genau erklärt. Um den Namen zu erklären, muss ich aber ein bisschen ausholen. Ein Hellkarren, so steht es auch im Theo Kübler seinem Artikel, ist eigentlich ein Handwagen mit zwei langen Holzstangen vorne dran, wo man dazwischen steht und ihn zieht. Und dann haben aber findige Bauern aus dem Klettgau den Wagen weiterentwickelt. Und zwar haben sie zwischen die beiden Holzstangen ein drittes Rad gespannt, das drehbar ist und wo man mit einem langen Stecken steuern kann, wenn man oben auf dem Wagen drauf sitzt. Dann haben sie noch Bremsen montiert und damit war ein neues Fahrzeug erfunden, eben der Hellkarren. Einziger Nachteil, ein Hellkarren hat keinen Antrieb. Das heisst, auf das dreirädrige Gefährt mit Lenkung und Bremse kann man nur drauf sitzen und fahren, wenn es bergab geht. Und das erklärt wahrscheinlich auch den Namen des Hellkarren. Hell ist als Flurnamen in der Schweiz ziemlich weit herum verbreitet. Und das heisst, Ort, wo es in die Tiefe geht oder bei der Tiefe. Der Flurname Hell findet man häufig bei Täler und Doppel. Und das Hell ist übrigens nah verwandt mit der Hölle. Die heisst auf Mittelhochdeutsch nämlich Helle. Aber der Flurname Hell hat nicht immer direkt mit der Hölle zu tun, sondern steht eben auch häufig neutraler, einfach für ein abschüssiges Stück Gelände. Ich glaube darum, die plausibelste Erklärung für den Namen des Hellkarren ist, dass das eben ein Karren ist, den man vor allem brauchen kann, um in die Helle zu fahren. Also neu mit an, wo es ordentlich bergab geht. Und dass das auf einem alten Holzwagen und nur mit einem Stecken zum Steuern wahrscheinlich auch recht eine höllische Fahrt war, manchmal, das passt ja gerade auch noch gut zum Namen von dem Gefährt.
Ja, aber ganz ehrlich, da sind wir ja wieder sehr nahe bei ACDC. Auf dem Weg zur Hölle, ein höllischer Ritt auf dem Hellkarren also, so kann man sich das merken. Simon Lütold ist das gewesen. So, und jetzt gehen wir ins Oberwallis, auf Reckingen im Goms. Von dort kommt der Toni Lacker, der eine Frage hat, wo es gerade auch um seine Region geht. Im Mittelwallis sage ich mir, und jetzt Achtung, ein Luzerner, ich versuche Walliserdeutsch zu reden, die Gommini kommen. Also die Gommer kommen. Wenn ein Kind schläfrig wird und wenn es gewittert, dann hören wir manchmal den Ausdruck «Die Gommini dient Käsini Trelu», wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Oder anders gesagt, die Gommer ruggeln Käse umeinander. Beide Ausdrücke können wir im Goms aber nicht. Und darum möchte Toni Lacker jetzt wissen, was es mit den Gommer in diesen Ausdrücken auf sich hat. Und wann ist der Simon Lütold?
Die Gommer spielen offenbar für das ganze Wallis eine wichtige Rolle. Nehmen wir zuerst den ersten Ausdruck, den Toni Lacker danach gefragt hat. «Die Gommini kommen, für wenn jemand müde wird». Für diesen Ausdruck bin ich im Schweizerischen Idiotikon fündig worden unter «Gommer». Und zwar ist dort die Redensart verzeichnet «Die Gommer kommen und mir z'Hängart». Und das ist eine Anspielung darauf, dass die Gommer in alten Zeiten mal bei einer Schlacht hätten sollen zu Hilfe kommen, dann aber erst mit Verspätung eingerudelt sind, weil sie verschlafen haben. Leider steht im Idiotikon nicht, welche Schlacht das war, aber der letzte Teil, die Gommer kommen wir zu Hengard, hat mir dabei noch etwas weitergeholfen. Die Herren am Hengard, das ist der Name von denen, die im Mittelalter während mehrerer hundert Jahre die Gemeinde Obergestle und die Talschaft Gehren im heutigen Obergoms gehört haben. Mit dieser Information kann man darauf schliessen, dass mit dieser Schlacht wahrscheinlich die zweite Schlacht von Ulrichen gemeint ist. Die hat 1419 stattgefunden zwischen Ulrichen und Obergestlen. Obergestlen liegt genau zwischen dem Obergoms und Ulrichen und die Gommer waren nachweislich beteiligt an dieser Schlacht. Sie haben nämlich denen von Obergestlen geholfen. Was genau dort vor sich gegangen ist im Jahr 1419, darüber sind sich die Überlieferungen nicht ganz einig. Aber mindestens in einer Variante davon haben die Gommer offenbar verschlafen. Sie sind zu spät gekommen und seither macht man im Rest des Wallis die Verbindung. Wenn die Gommer kommen, wird zuerst mal noch eine Runde geschlafen. Für die zweite Redensart, die Gommini, die haben Käsini Trelu, wenn es gewittert, für die muss ich ein bisschen spekulieren. Ich bin sicher, dass es grundsätzlich um den Lärm geht, wenn man grosse, schwere Sachen herumtrölt, also herumrollt. In dem Fall jetzt hat man schwere Käsleibe als Bild genommen, weil die vermutlich im Goms wirklich produziert werden. Wenn man jetzt weiter unten im Wallis Donner von einem Gewitter hört rumpeln, dann kann man sich das sicher noch gut vorstellen, dass die im Goms zoberst oben im Oberwallis am Lärmen machen sind, weil das Käse herumtrölt und dass das Gerumpel von den Bergen ringsum dann gerade noch verstärkt wird. Was der Toni Lacker ja noch schreibt, dass man die beiden Ausdrücke nur außerhalb vom Goms kennt, das ergibt übrigens schon Sinn. Die Gommer sind ja schon im Goms. Dorthin können sie nicht mehr kommen, Gummüdigkeit verbreiten. Und im Goms selber zu sagen, dass die Gommer allweg gerade am Käse trölen sind, wäre auch ein bisschen witzlos. Das würde man ja wissen. Die im Goms würden bei einem Gewitter vielleicht dann eher sagen, auf dem Furka-Pass oben mache ich jemanden Lärm oder so. Aber dem können wir ja dann ein anderes Mal genauer nachgehen.
Einmal haben sie also eine Schlacht verschlafen und dann kreidet man ihn auch noch an, dass es mit dem Käse zu viel Lärm macht. Die armen Gommer, für was sie nicht alles den Kopf müssen haben. Der Simon Lütold war das. So, und jetzt kommen wir noch zu den Familiennamen. Gerade zweimal taucht der Name Bützer in unserer Anfrageliste auf. Der Martin Bützer von Heimberg und der Peter Bützer von Herkingen, beide mit dem Heimatort Tiefental im Kanton Bern. Beide wollen mehr über ihren Familiennamen erfahren. Und diese Informationen die liefert der Idiotikon-Redakteur Andreas Buri im Gespräch mit dem SRF-Mundart-Redakteur André Perler.
Also Res, gau Bützer, nicht Bützer.
Ja, richtig. Wenn der Name Bützer würde lauten, würde man ihn sicher auch so schreiben und eben so heute aussprechen. Aber so ist es nicht. Es ist der Name Bützer mit «ü» und von dem haben wir für unsere Deutung auszugehen.
Wunderbar. Wie kommen wir jetzt dem Bützer auf die Spur?
Die Endung «er» kann ja in verschiedenen Familiennamentypen auftreten. Etwa in Berufsnamen, wo sie den Träger von einer Tätigkeit bezeichnet. Schreiber, Gerber. Oder in Familiennamen aus Rufnamen, wo die Endung «er» auf Generationenfolge hindeutet. Jakober und Greta zum Beispiel bedeutet «Sohn des Jakob», «Sohn der Greta». Vor allem aber ist die Endung «er» ein Merkmal von den Wohnstätten und von den Herkunftsnamen, die gegeben wurden nach dem Wohnort oder nach der Herkunft vom ersten Namenträger. Und nur in diesem Bereich gibt es für den Familiennamen Bützer eine plausible Anschlussmöglichkeit, nämlich an einen Ort, einen Flur mit dem Namen Bütze.
Und was ist ein Bütze? Auf was verweist der Hof oder Flurname?
Ein Bütz oder eine Bütze ist eine Zisterne, Pfütze, grössere oder kleinere Wasseransammlung. Das Wort ist entlehnt aus Latinisch Buteus, Brunnen, Zisterne, Lache. Auf das gleiche Latinisch Buteus geht übrigens auch das Wort Pfütze zurück.
Pfütze hat also einen feuchten Ort bezeichnet oder bezeichnet ging noch einen feuchten Ort oder einer mit einer Zisterne mit einem Ziehbrunnen. Gibt es denn in der Nähe von Tiefental, am Heimatort der beiden Frager, einen Ort mit Namen Bützer, wo der Familienname Bützer darauf zurückgehen
könnte? Nein, in Tiefental gibt es keinen solchen Ort. Aber im ganzen Kanton Bern und auch in der Umgebung von Tiefental, im Raum Thun, kommt der Ort zum Flurnamen Bützer mehrfach vor. Die Bützer von Tiefental müssen von einem solchen Ort mit Namen Bützer zugezogen sein. Bützer ist also ein Herkunftsname. Und ausgesprochen selten, nur etwa 150 Namenträger, gibt es heute.
Und wie sieht es aus mit alten Quellen? Was findet man da?
Am frühesten belegt ist Peter Bützer 1410 Zuntersee als Zeuge. Und um 1500 gibt es Bützer auch zu Farni, Steffisburg und zu Wattewil, alle in der Nähe von Thun und damit von Tiefental.
Das ist die Erklärung vom Idiotikon-Redakteur Andreas Buri zum Namen Bützer. Das ist die Sendung «Deine Mundart schnabelweit» auf SRF 1. Und einfach, dass wir den Bogen jetzt schön beenden, oder? Wo haben wir vorhin gestartet? An einem dunklen Ort. Und von der Hölle gehen wir doch jetzt noch in den Himmel am Schluss, oder? Ja, das ist also ein bisschen wie Himmel für Kinder. Dort, wo es Zuckerwatte gibt, Büchsen werfen, Karussell. Als nächstes gehen wir auf Basel. Dort ist nämlich gerade kürzlich die Basler Herbstmesse zu Ende gegangen. Und die Basler Herbstmesse ist der Ort, wo uns unser nächster Buchtipp hinführt. Ja, das als nächstes dann nach dem Mark Sway. Und nach Tabu Fantastik, die beiden miteinander. Gold.
Für dich fahr ich nicht lang. Von da bis Lissabon schlaf bald am Steuer. Wenn's mir meine nicht schon läuft und ich am Mädchen etwas kauft, muss es teuer sein. Für dich verspiele ich meinen Verstand, schlechte Karten in der Hand, geh's Abenteuer ein. Yeah. Hab kein Geld mehr auf der Bank, geh drum zum Pimpen von deinem Schrank, zu wo ist die Jury? Du bist so kostbar, du bist Gold. Du bist mein Popstar, du bist so. Du bist einfach wundervoll. Aber eine Türe. Unterstand im freien Fall, la Diskretion chez les Royals, l'Akrieg spür dich. Michelin Stern von Bethlehem, Tür go essen, nur so gern Kritik verstüre. Kauf dir Bellini, kein Pirinha, du kannst auch den geilsten Gin haben. Nur nicht in Zürich.
Eben nicht in Zürich.
Nein, so teuer. Sing Angelina,
Severina,
als für dich zählen Dino. Du bist Gold, du bist mein Popstar, du bist so, du bist einfach wundervoll. Aber ein bisschen teuer. Kohle mehr heisst. Und jetzt hast du mich verlassen. Der Grund ist mir klar. Man ist noch lang kein Kavalier, nur weil man Rosen verteilt.
Mm-hmm. 2016 sind die beiden in der TV-Show Songmates gsi und das ist dabei rausgekommen, was sie zusammen gesungen haben, Mark Sway und Tabu Fantastic Gold. Und jetzt auf ein Rummel. Ein Rummel, das würde man in Deutschland sagen. In der Schweiz sagt man Kölbi oder in Basel sagt man Herbstmess, ein Volksfest, das jeden Herbst stattfindet und wo es gerade auf mehreren Plätzen in der Stadt Stände hat, mit natürlich Süßigkeiten, Bahnen, alles, was ein Kinderherz oder je nachdem natürlich auch ein Erwachsenenherz glücklich macht. Und auch für Kinder ist ein Buch, wo der Herbst zur Basler Herbstmess rausgekommen ist. Es ist Mess, heisst es. Und es ist ein Bilderbuch für Kinder ab 5 Jahren von den beiden Basler Brüdern Daniel und Tomo Löw. Der Michael Luisi hat das Buch gelesen und stellt uns das Buch jetzt vor. Und dazu nimmt er uns schönerweise für einen Moment mit auf Basler Herbstmess.
So tönt es, wenn am letzten Samstag im Oktober zu Basel die Herbstmesse eröffnet wird. Das Jahr übrigens zum 550. Mal. Und wie immer, wenn gerade keine Pandemie ist und die Messe kann stattfinden, kommen dann ganze Haufen Leute auf dem Martinskirchplatz zusammen und warten, bis der Messglöckner oben auf dem Martinskirchturm die Messe einläutet. Vor allem Kinder warten, ungeduldig. Und sobald es 12 Uhr ist und der Messglöckner dann endlich läutet, rennen sie auch schon los zum Münsterplatz über, zum schnell auf eine Bahn kommen, denn Bahnen sind die erste Viertelstunde lang noch gratis. Kurz vorher aber sehen sie noch einen anderen Brauch, der im Zusammenhang mit dem Messeinläuten stattfindet. Der Messglöckner winkt nämlich mit einem schwarzen Händchen. Und der Beat Jans, der Stadtpräsident von Basel, der die Messe offiziell eröffnet, erklärt den Kindern, was dieser Brauch bedeutet.
Das schwarze Händchen ist übrigens der Lohn für einen Glöckner. Damit hat die Basler Regierung früher ihm einen Dank erweisen, dass er diesen Dienst tut und läutet. Aber zum Sicherstellen, dass er dann beim zweiten Läuten, nämlich wenn die Messe fertig ist, beim Ausläuten immer noch da ist, hat es ihm nur ein Händchen gegeben. Damit er dann sicher den zweiten Händchen beim Ausläuten abholen kann.
Der Brauch des Händchen ist der Ausgangspunkt eines Kinderbuchs, das diesen Herbst erschienen ist. Es ist Messe, heisst das Buch, und stammt von den Brüdern Daniel und Domo Löw. Erzählt wie die Geschichte von zwei Kindern, von der Lotta und ihrem kleinen Bruder Max, die zusammen auf die Messe gehen. Begleitet eben von dem einen schwarzen Händchen, wo sie bei einem Besuch im Martinskirchturm mitnehmen und wo in ihrer Fantasie, oder vielleicht auch richtig, man weiss es ja gar nicht so genau, lebendig wird. Und zu dritt klappern sie dann alle Messplätze der Stadt ab, bis sie am Schluss wieder dort ankommen, wo die Messe eröffnet wird. Auf dem Martinskirchplatz.
Jetzt geht's los! Die Messe ist eröffnet!
Ja, es ist schon ein besonderes Buch, das erste Messkinderbuch, das der Christoph Merian Verlag herausgebracht hat. Zügig erzählt und toll illustriert und erst noch kombiniert mit einem Haufen Hintergrundinformationen. Denn ganz hinten im Buch, nach der eigentlichen Geschichte, kommt auch noch der Messglöckner zum Zug und erzählt, was man über die Messe alles wissen muss. Wie sie entstanden ist, wie sie sich verändert hat, wenn sie ausgefallen ist und wegen was und vor allem, was man alles an Süßigkeiten kaufen kann. Besonders geeignet das Buch also nicht nur für Basler Kinder, sondern für alle.
Für alle, die gerne Süßigkeiten haben, das sagt der Michael Luisier. Das Buch, das er uns vorgestellt hat, heisst «Es ist Mass». Es ist für Kinder ab 5 und ist von Daniel Löw, der Text, und von Domo Löw, die Grafik. Es ist beim Christoph Merian Verlag erschienen. Und das war es von «Deine Mundart Schnabelweit», Redaktion von dieser Sendung. Michael Luisier.
«Deine Mundart» auf SRF 1. Euer Radio mit der schönsten Sprache der Welt.
Und am Mikrofon noch bis am 10 Uhr, Monika Erni. Und ich freue mich, dass wir einfach noch durchziehen mit Mundart. Da haben wir zum Beispiel den schönsten Dialekt auf der Welt, würden gewisse sagen, im Süden des Landes und auch an anderen Orten. Zina mit «Hinner dir», unsere wunderbare Walliserin.
Du redest in deinen Träumen mit deiner Angst, wo vor dir steht. In dir drin ist alles voll von Traurigkeit. Was blau ist, ist grau. Du suchst einen Ort und findest ihn nicht. Und jetzt hörst du es gegen die Wand, irgendein warmes Glück doch sie. Wo ist dein Kopf, wo ist dein Herz? Du weißt es nicht. Nochmal, glaub jetzt nicht, es schere sich niemand um dein elend Gefühl. Weil wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, wenn du nicht mehr weißt, wer dich noch trägt, dann schau einfach hin.
und Eifer, bis kein Licht mehr berührt. Alles, was du suchst, ist doch nur der Weg zurück zu dir. Komm jetzt, stell dich einfach unterher, bis der Sturm sich entgleitet.
Saurus Rex, der erste und letzte von meiner Art. Alle ausgestorben, nur mein Ewigen noch da. Aus Staub und Knochen koche ich Suppe, wandle in finstere Tal. Schon im Taufkleid habe ich gerannt, wo ich im Leichenhemd muss gehen. Schon im Taufkleid habe ich gerannt, wo ich im Leichenhemd muss gehen. Vom Anfang bis zur Ewigkeit, wo ich erfunden habe. Nur mein Jammer, Klag und Qual wie eine Osterinsel Hass. Ich bin im Farn gesucht, es hat keine Dino-Dame gehabt. Und der Drache, der zugelaufen ist, hat mich wegen dem Jammer verlassen. Richtig jammert ist nur, wenn irgendjemand lacht. Es gibt kein Rezept zum Aussterben, muss alles selber machen. Ich bin der Kummer, der vergangen ist, der, der ist und wo man wird haben. Dann lege ich es ein, aus Gammer fahrt von vorne an. Ich resoniere durchs Holozän, weg der Evolution. Und sie meiden mich mit Pest und Packen und flüchten schon beim ersten Ton. Richtig jammern, die ist nur, wenn irgendjemand lacht. Es gibt kein Rezept, muss alles selber machen. Früher ist alles besser gewesen, und heute ist noch viel schlimmer, wenn wir alle noch viel blöder werden. Dann gibt es plötzlich nicht. Aus Unglück kommt zum Jammer, wie zum Nagel der Hammer. Soll ich geradeaus gehen, links oder rechts? Einen Weg, es kommt gang schlecht. Richtig jammert ist nur, irgendjemand lacht. Es gibt kein Rezept zum Aussterben, muss alles selber machen. Und ihr hebt meine Klage vom Urknall bis zum Schluss. Bis ich nicht mehr mag, wo ich mich selber hören muss. Schon im Taufkleid habe ich gerannt, weil ich im Leichenhemd muss gehen. Kaum bist du für den Krochen, musst du schon wieder gehen.
Ein wunderbarer Abschluss mit dem Endo Anaconda und Stiller Haas Endosaurus Rex. Und ich finde, mit dem Zitat gehen wir doch aus dieser Stunde raus. Richtig jammert ist nur, wenn irgendjemand lacht. Ja. SRF Verkehrsinfo, die Übersicht von 21.59 Uhr. So gross ist die Übersicht gar nicht. A4 Brunnen Richtung Zürich. Der Rotkreuz, hier ist die Einfahrt gesperrt wegen eines Unfalls. Eine Umleitung ist eingerichtet. Ich wünsche allen unterwegs eine gute, vor allem eine sichere Fahrt. Gutes Ankommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.